Predigten, Seminare und weitere Impulse für den Glauben aus dem Diakonissenmutterhaus Eidlingen und dem Gästehaus Tannenhöhe.
Herzlich willkommen zur Bibelstunde heute am 3. November. Eigentlich haben wir etwas Sonne erwartet, aber der Wetterbericht hat nicht unbedingt recht gehabt. Aber wir kommen vom Reformationsfest her, diesem Festtag, der uns wieder ganz neu auf unsere vier Grundfesten geführt hat. Allein Christus, allein die Schrift, allein die Gnade und allein der Glaube. Heute würde ich mal mehr in den Mittelpunkt stellen, dieses allein die Schrift, sola scriptura. Und deshalb singen wir jetzt auch zum Anfang das Lied 425, dass dein Wort in meinem Herzen starke Wurzeln schlägt. 425. Dann beten wir miteinander. Herr, dein Wort, die edle Gabe, diesen Schatz erhalte mir, denn ich zieh es aller Habe und dem größten Reichtum für. Wenn dein Wort nicht mehr soll gelten, worauf soll der Glaube ruhen? Mir ist nicht um 1000 Welten, aber um dein Wort zu tun. Halleluja, ja und Amen. Herr, du wollest auf mich sehen, dass ich mög bei deinem Namen fest bei deinem Worte stehen. Lass mich eifrig sein, beflissen, dir zu dienen früh und spät und zugleich zu deinen Füßen sitzen, wie Maria tat. Herr, und darum bitten wir dich jetzt gemeinsam, lass uns jetzt zu deinen Füßen sitzen, wie eine Maria das tat. Danke, dass du in unserer Mitte bist und dass du Gnade schenkst zum Hören und zum Reden. Öffne uns dein Wort, öffne uns die Ohren und das Herz. Danke dafür. Amen. Vielleicht sind doch ein paar von Ihnen da, die mich nicht so gut kennen. Ich bin Schwester Renate Wiegand und betreue in Königsfeld im Schwarzwald eine kleine Senioren-Schwestern-WG. Wir sind dort momentan zu 10. 10 Schwestern, eine nette kleine Großfamilie mit immer älter werdenden Schwestern und allem, was dazugehört. Ja, ob es Ihnen auch schon mal so gegangen ist, dass Sie beim Bibellesen über eine Bibelstelle so richtig gestolpert sind. Mir ist das so gegangen mit der Stelle aus Philipper 1, Vers 12. Dort schreibt Paulus an die Christen in Philippi: Ich will aber, dass ihr wisst, Brüder, dass meine Umstände mehr zur Förderung des Evangeliums dienen. Oder Luther: Ich lasse euch aber wissen, liebe Brüder, wie es um mich steht, das ist nur mehr zur Förderung des Evangeliums geraten. Moment mal, lieber Paulus, wo bist du denn gerade? Paulus schreibt diese Sätze aus dem Gefängnis. Meine Umstände zur Förderung des Evangeliums im Gefängnis? Das hat mich zu diesem Thema geführt, mich mit den Umständen etwas näher zu beschäftigen. Wie es um mich steht oder meine Umstände, meine Umstände, das sind ja nicht die Lebensumstände eines anderen. Und doch, ich lebe nicht für mich allein auf einer Insel, unabhängig von allem anderen, sondern ich bin ein Kind meiner Zeit. In meiner Umgebung, Familie, Verwandtschaft, Kollegen, Nachbarschaft. Wenn wir Menschen von ihren Umständen erzählen hören, dann ist das meist mit einem schwierigen Unterton. Schwierige, belastende, einengende, hinderliche Umstände, krankmachende Umstände. Die Frage für uns heute ist: Haben die Umstände Macht über mich? Bin ich ihnen ausgeliefert? Sind sie Zufall? Welchen Sinn haben sie? Paulus ist, als er diese Sätze schreibt, in seiner ersten römischen Gefangenschaft und er schreibt: Meine Umstände dienen zur Förderung des Evangeliums. Wir hätten den kostbaren Philipperbrief nicht, auch den Epheser-, Kolosser- und Philemonbrief nicht, wenn Paulus nicht seiner Freiheit beraubt worden wäre. Der Weg in die Enge wird zum Weg in die Weite. Ganz ähnlich wie ein paar Jahre später es dem Apostel Johannes widerfuhr, als er auf die Insel Patmos verbannt wurde von Kaiser Domitian, der ihn mundtot machen wollte. Und was macht Gott? Er schenkt ihm dort die Offenbarung. Zurück zu unserem Paulus. Ohne diese Einschränkung hätte Paulus nur zu einem verhältnismäßig kleinen Kreis geredet. Durch seine Briefe aus der Gefangenschaft redet er durch viele Jahrhunderte durch, bis heute zu ungezählten Menschen. Meine Umstände. Mir ist noch ein Satz im Ohr von einer Brasilien-Missionarin, leider weiß ich ihren Namen nicht mehr. Ich sage jeden Tag einmal bewusst Ja zu meinen Umständen. So kam sie durch unter schwierigen Umständen. Und wir müssen es auch immer wieder neu lernen, Ja zu sagen zu unseren Umständen. Deshalb möchte ich mit Ihnen heute insgesamt 7 Leitsätze, teilweise auch Fragen, betrachten zu diesem Thema meine Umstände. Ein erster Leitsatz: die Umstände annehmen. Ja sagen zu meinen Umständen ist der erste Schritt auf dem Weg, den Segen der Umstände zu erleben. Wir haben da das beste Vorbild bei Jesus selbst. Er sagt in Matthäus 11, 26, Ja, Vater, denn also ist es wohlgefällig vor dir. Dieses Ja des Einverstandenseins mit dem Willen des Vaters, das Ja des Annehmens. Wir zitieren manchmal Hiob: Haben wir Gutes empfangen von Gott und sollten das Böse nicht auch annehmen? Oder aus der Passionsgeschichte, als Jesus zu Petrus sagt: Stecke dein Schwert in seine Scheide, soll ich den Kelch nicht trinken, den mir mein Vater gegeben hat? Vom Vater gegeben, vom Vater zugelassen. Vielleicht kennen manche von Ihnen noch das Lebensbild von Joni Erickson, dieser jungen Frau, die mit 17 Jahren durch einen Badeunfall ab dem 5. Halswirbel gelähmt war. Zu unserem Thema vom Annehmen der Umstände gibt sie einiges weiter, was absolut nicht Theorie, sondern erlebte, durchstandene Praxis ist. Sie schreibt: Durch den Tod meiner Nichte und meiner Lähmung lernte ich immer wieder deutlicher erkennen, dass es nur zu Kummer und Verzweiflung führt, wenn man versucht, nach den Gründen für Gottes Handeln zu forschen. Warum, o Gott, musste sie sterben? Warum, o Gott, bin ich gelähmt? Warum dürfen andere am Leben bleiben und gesund sein? Außerhalb des allumfassenden Planes Gottes finden wir auf solche Fragen keine Antworten. Gottes Gedanken sind höher und weiter. Wir sind nicht immer für die Situationen verantwortlich, in die wir geraten, aber wir sind dafür verantwortlich, wie wir reagieren. Wir können uns völlig der Verzweiflung überlassen, oder aber wir blicken auf zu dem einen Gott, der keine Fehler macht und der alles unter Kontrolle hat. Vielleicht tut uns immer wieder der Satz gut: Vater, ich verstehe dich nicht, aber ich will dir trotzdem vertrauen. Er ist in der Lage, auch unsere bittersten Erfahrungen zu unserem Besten zu wenden und uns gerade dadurch ein Stück weiter in sein Ebenbild umzugestalten. Die Natur gibt uns da ja prächtige Beispiele, wie viele Häutungen und Verpuppungen hat ein Schmetterling zu durchstehen, bis er seine Flügel entfalten kann. Wie viele verschiedene Seinsweisen hat er, bis er sich in die Lüfte emporheben kann. Übertragen wir das auf uns. Alles, was zu meiner Umwandlung dient, ist gut. Wir zitieren so oft Römer 8, 28, wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen. Aber nehmen wir auch den folgenden Vers dazu, denn die er zuvor erkannt hat, die hat er auch bestimmt, dem Bild seines Sohnes gleichgestaltet zu werden. Noch einmal Johnny Erickson, ich erkannte, dass meine Verletzung kein Unglück, sondern eine Gabe Gottes war, die Gott dazu benutzte, um mir bei meiner Umwandlung in das Bild Jesu Christi behilflich zu sein. Jemand erinnerte mich daran, Johnny, was dir passiert ist, wird die Sache Gottes vorantreiben. Paulus hatte seine Gefängnisketten, du hast deinen Rollstuhl. Gehen wir einen Satz weiter. In den Umständen Gott zur Verfügung sein. Denken wir an Königin Esther. Es waren ganz außerordentliche Umstände, in denen das jüdische Mädchen Esther Ehefrau des Perserkönigs Ahasveros wurde. Tragisch und bedrohlich wurde die Situation für sie und ihr jüdisches Volk, als auf Betreiben des Judenhassers Haman der König einen Befehl herausgab, dass alle Juden am 13.12. umgebracht werden sollten. Doch nun schaltete sich Onkel Mordechai ein, Esthers Ziehvater. Er forderte Esther auf, ungerufen zum König zu gehen und um das Leben ihrer Landsleute zu bitten. Das war eine gewaltige Herausforderung. Denn der Perserkönig pflegte mit ungebetenen Gästen kurzen Prozess zu machen, und Esther war seit 30 Tagen nicht gerufen worden. In dieser Situation lässt Onkel Mordechai ihr ausrichten, bilde dir ja nicht ein, dass du vor allen Juden entrinnen würdest, nur weil du im Königshaus bist. Wer weiß, ob du nicht gerade um dieser Zeit willen, oder sagen wir es, um dieser Umstände willen zur königlichen Würde gekommen bist. Die Umstände erhielten eine große Herausforderung für Esther. Sie musste sich zu ihrem Volk bekennen, ihr Leben einsetzen. Esther war vor eine Aufgabe gestellt, die ihr niemand abnehmen konnte. Kein anderer hätte sie für sie ausführen können. Wie verhalte ich mich in meinen Umständen? Stehe ich meinem Gott zur Verfügung? Herr, was ist deine Aufgabe heute für mich? In dem einzigen Psalm des Mose, dem Psalm 90, lesen wir in den zwei letzten Versen zwei ganz hilfreiche Bitten. Da heißt es in Vers 16, zeige deinen Knechten dein Werk, nicht unbedingt mein Werk, und das Werk unserer Hände ordne du für uns. In Vers 17, zeige deinen Knechten dein Werk und das Werk unserer Hände ordne du für uns. Das könnte ein wunderbares Tagesanfangsgebet für die neue Woche werden, für jeden Morgen. Psalm 90, 16 und 17. Gehen wir zu einem weiteren Satz. Eine Frage. Meine Umstände, werden sie mir durch Menschen bereitet? Auf diese Frage gibt uns der alttestamentliche Josef Auskunft. Wie viele Menschen kommen in seiner Geschichte vor? Menschen, die Josef mit Recht hätte können anklagen oder ihnen die Schuld an seinen Umständen zuschieben. Allein schon die Bevorzugung des Vaters, der Neid der Brüder und ihre Mordgedanken, der Gedanke des Ruben, ihn in die Zisterne zu werfen, der Vorschlag des Juda, ihn zu verkaufen, dann die Ismaeliter, die Gewinn aus ihm schlagen wollten, schließlich Potiphar und vor allem seine Frau, oder auch der Mundschenk im Gefängnis, der ihn 2 Jahre lang vergaß. Und doch lesen wir in 1. Mose 39 5-mal: Und der Herr war mit Josef. Da war nichts dazwischen. Der Herr war mit Josef. Da waren nicht die Anklagen dazwischen geschoben. Wie viele Menschen hätte Josef die Schuld an seinen Umständen anrechnen können? Und sie waren gewiss nicht unschuldig. Doch hätte Josef Menschen angeklagt, hätte er Menschen verantwortlich gemacht, wäre er nicht frei gewesen für seinen Gott. In 1. Mose 45 lässt er uns einen Blick tun in die Bewältigung seiner Umstände. Ich lese Ihnen einige Verse aus diesem Kapitel. Das ist da, wo er seinen Brüdern begegnet, 45 Vers 5. Nun bekümmert euch nicht und denkt nicht, dass ich darum zürne, dass ihr mich hierher verkauft habt. Denn um eures Lebens willen hat mich Gott vor euch hergesandt. Vers 7. Aber Gott hat mich vor euch hergesandt, dass er euch übrig lasse auf Erden und euer Leben erhalte zu einer großen Errettung. Vers 8. Und nun, ihr habt mich nicht hergesandt, sondern Gott hat mich dem Pharao zum Vater gesetzt. Vers 9. Gott hat mich zum Herrn über ganz Ägypten gemacht. Josef war der Überzeugung: Nimm alles aus erster Hand und nicht von Menschen. Es war früher mal ein Tagestipp in dem Kindermaterial Nehemia. Vielleicht hat das noch der eine oder andere von euch. Nimm alles aus erster Hand und nicht von Menschen. Der Durchblick auf seinen Gott hin ermöglichte ihm, nicht bitter zu werden, nicht nachzutragen und in der Versuchung nicht zu fallen. Er sagt in 1. Mose 50, 20, ihr gedachtet es böse zu machen, aber Gott gedachte es gut zu machen. Dieses Geheimnis in den Umständen, nicht den schuldigen Menschen zu suchen und auf ihn zu starren und damit blockiert zu sein für Gott und Menschen, das müssen wir immer wieder lernen und manchmal auch ganz schön schwer üben. Ja, Josef konnte im Rückblick bezeugen: Gott hat mich wachsen lassen im Lande meines Elends. So nannte er seinen zweiten Sohn Ephraim. Gott hat mich wachsen lassen im Lande meines Elends. Ein David erlebt es ganz ähnlich. In Psalm 31 schreibt er in Vers 14, ich höre, wie viele über mich lästern, Schrecken um und um. Sie halten Rat miteinander über mich. Sie trachten danach, mir das Leben zu nehmen. Und jetzt kommt Vers 15. Ich aber hoffe auf dich und spreche, du bist mein Gott. Meine Zeit steht in deinen Händen. Oder nehmen Sie Zeit mit Gott heute, Psalm 57. Ich rufe zu Gott, dem Allerhöchsten, zu Gott, der meine Sache zum guten Ende führt. Vor einigen Jahren hatten wir die Jahreslosung, du bist ein Gott, der mich sieht, aus 1. Mose 16. Oder die Augen des Herrn durchlaufen die ganze Erde, um sich mächtig zu erweisen an denen, deren Augen auf ihn gerichtet sind. Oder wie Elisabeth Schnitter es in ihrem schönen Lied dichtet, dass seine Augen auf mich gerichtet sind, das macht mich froh. Mein Herr schaut immer zu mir hin. Ja, mein Gott hat mich an meinen Platz gestellt, meine Umstände sind ihm bekannt, ja sogar die Haare auf meinem Kopf sind gezählt. Haben Sie da schon mal drüber nachgedacht beim Kämmen, wenn Sie wieder einen Kamm voll Haare haben? Es sprengt unsere Vorstellung, dass Gott alles, was uns betrifft, so in der Hand hat. Doch gerade darin liegt unser Trost, unsere Ermutigung. Er weiß Bescheid. In Offenbarung 2 heißt es immer wieder, ich weiß, was du tust und wo du wohnst. Ich weiß deine Werke. Ich weiß deine Trübsal. Oder in Hiob 28, Gott weiß ihren Weg und kennt ihren Ort. Wenn Sie nachher heimfahren, nehmen Sie dieses Wort. Gott weiß meinen Weg und kennt meinen Ort. Oder noch deutlicher Hiob 31, 4, sieht er nicht alle meine Wege und zählt alle meine Schritte. Hier machen wir jetzt mal einen kleinen Einschnitt und singen das Lied Der Herr, mein Hirte, führet mich. Das ist die Nummer 86. Der Herr, mein Hirte, führet mich.
Thank you.
gehen wir zu einem vierten Leitsatz. Meine Umstände haben von Gott her ein doppeltes Ziel. Da ist zuerst einmal das Ziel unseres Lebens. Wir lesen im Psalm 39, Vers 5, da schreibt David: Herr, lehre mich doch, dass mein Leben ein Ziel hat und ich davon muss. Dieses große Ziel, dass wir einst in der Ewigkeit bei Gott ankommen. Wer an diesem Ziel ankommen will, der muss den richtigen Weg einschlagen. Johannes 14, 6, Jesus spricht: Ich bin der Weg. Es gibt viele mögliche Wege durch unser Leben, aber nur dieser eine, der Jesus heißt, führt zum himmlischen Ziel. Immer wieder versucht Gott, uns auf diesen himmlischen Weg aufmerksam zu machen, damit wir dieses große Ziel erreichen. Römer 2, Vers 4: Weißt du nicht, dass Gottes Güte dich zur Umkehr leitet? Aber manchmal kapieren wir Gottes Gütesprache gar nicht. Wir nehmen seine Güte und seine guten Gaben so selbstverständlich, ohne uns ihm zuzuwenden. Gerhard Schnitter hat das so gedichtet: Die Gaben ja, den Geber nicht. Ja, so sind wir. Oft laufen wir auf unserem selbst erwählten Weg weiter in die Irre und Gott muss manchmal härtere Geschütze auffahren, damit wir merken, dass wir mit Volldampf auf den Abgrund zulaufen. Vielleicht versucht er es zuerst mit Worten. Er schickt uns Menschen in den Weg, die uns warnen, die uns ganz klar sagen, wohin unser Weg ohne Gott führt. Vielleicht auch in einem Gottesdienst, in einer Andacht oder Bibelstunde. Wohl dem, der auf solch einen Mahner hört. Übrigens hatte jeder der israelischen Könige einen solchen Mahner, den Gott ihm entgegengesandt hat. Es lohnt sich mal, diesem Gedanken nachzugehen, bis zu einer Abigail, die Gott dem rasenden David entgegenschicken konnte. Wohl dem, der auf seinen Mahner hört. Aber manchmal verhalten wir uns wie ein Kind, das auf einen Steinbruch zuläuft, ohne das Ausmaß der Gefahr zu realisieren. Und wer nicht hören will, der muss manchmal auch fühlen. Muss Gott uns zuweilen hart anpacken, damit wir zur Besinnung kommen und merken, dass wir auf dem Holzweg sind? Dazu kann er auch schwere und erschütternde Umstände benutzen. Sei es ein Unfall oder eine Krankheitszeit oder so ein Beispiel, das ich jetzt wirklich nur mit Zittern und Zagen erzähle, auf der Schwäbischen Alb erlebt. Eine Familie vor ihrem eigenen Haus wurde der 6-jährige Sohn von einem VW-Bus erfasst und grausam verletzt und erlag seinen Verletzungen. Das Letzte, bevor er aus dem Haus gegangen war, war, dass er mit seiner Mutter die Merkspruchscheibe von Psalm 23 fertig angemalt und aufgehängt hatte und mit seiner Mutter diesen Psalm wiederholt. Durch dieses unsägliche Leid wurde die Mutter offen für Gott und bekannte später: Ich weiß nicht, wo ich heute wäre, wenn Gott sich nicht durch den Tod unseres Sohnes bei mir Gehör verschafft hätte. In Hiob 36, 15 lesen wir: Gott öffnet durch Trübsal das Ohr. Noch einmal, das ist nicht Gottes erste Art, uns auf so schwere Weise zur Besinnung zu bringen. Doch wer sich durch solch schwere Umstände auf den rechten Weg, den Weg zum Ziel, zur ewigen Heimat bringen lässt, dem müssen auch solch schwere Umstände zum Besten dienen. Aber auch in unserem Leben mit Jesus gilt, dass Gott ein hohes Ziel mit uns verfolgt. Wir sollen ihm immer mehr gleich werden. Wenn ein Mensch Jesus in sein Leben aufnimmt, dann ist da noch so vieles in seinem Leben, das Jesus nicht entspricht, nicht zu ihm passt. Da sind noch so manche Ecken und Kanten, die weg müssen. Und dazu benutzt Gott unsere Lebensumstände. Unter Druck kommt raus, was drin ist. Bei der Zitrone kennen wir das ganz genau. Und so kommt bei uns auch manchmal unter Druck raus, was drin ist. Und wir erschrecken und erkennen, ach, zu so einer Reaktion bin ich doch immer noch fähig. Ich habe gedacht, das habe ich schon längst überwunden. Und es ist Petrus, der das sicher aus eigener Erfahrung schreibt, in 1. Petrus 1, 6 und 7. Ihr werdet einmal am Ziel frohlocken, wenn ihr jetzt ein wenig, wo es sein muss, traurig seid in mancher Anfechtung. Und jetzt kommt's. Damit die Bewährung eures Glaubens viel kostbarer ist als die des vergänglichen Goldes, das durchs Feuer geläutert wird. So haben meine Umstände von Gott her gesehen ein doppeltes Ziel, mich auf seinen guten Weg zum ewigen Ziel zu bringen und mich in sein Bild umzugestalten. Wir reden manchmal von aufreibenden Umständen. Und Paulus schreibt aus eigener Erfahrung, wenn auch unser äußerer Mensch aufgerieben wird, so wird doch der innere Tag für Tag erneuert. Aufreibende Umstände, wir kennen sie alle. Hektik, Reibungen, Zeitdruck, Spannungen. Doch gerade für diese aufreibenden Umstände ist uns der Zustrom aus der göttlichen Energiequelle zugesagt. Unser innerer Mensch soll erneuert werden. Wie leicht schwächen äußere oder körperliche Umstände auch unsere geistliche Kraft. Aber nicht Abnützung, nicht Ermattung, nein, Erneuerung ist uns zugesagt. Wir zitieren oft gerne Jesaja 40, er gibt den Müden Kraft und Stärke genug dem Unvermögenden. Die auf den Herrn harren, kriegen neue Kraft, dass sie auffahren mit Flügeln wie Adler, dass sie laufen und nicht matt werden, dass sie wandeln und nicht müde werden. Jesus kennt meine Umstände, auch die, die an meinen Kräften zehren, die mich aufreiben, die mir Angst machen. Und er sagt uns zu, in der Welt, in den Umständen, in denen ihr lebt, habt ihr Angst, aber seid getrost. Ich habe die Welt überwunden. Weil Jesus überwunden hat, stehen auch für uns Überwinderkräfte zur Verfügung. Es muss bei uns nicht gehen nach dem Motto, wie du mir, so ich dir, sondern wie Gott mir, so ich dir. Herr, ich werde jetzt gleich ungeduldig. Gib du mir deine Geduld. Herr, ich reagiere jetzt gleich lieblos. Aber Herr, deine Liebe. Ich werde jetzt gleich ärgerlich. Herr, deine Freundlichkeit. Wer will uns scheiden von der Liebe Gottes? In dem allen überwinden wir weit durch den, der uns geliebt hat. Wir dürfen den Sieg von Jesus nicht aus den Augen lassen. Seine siegreiche Liebe trägt uns durch alle aufreibenden Umstände. Wir kommen zu einem sechsten Gedanken. Frisch zugehen auf den Tag schwieriger Umstände. Wie leicht lassen wir schon am Morgen die Flügel hängen, wenn wir einen Tag mit schwierigen Umständen vor uns haben. Ja, für manche ist gerade der Morgen eines Tages eine besonders schwierige Zeit. Ich freue mich immer so an dem Wort aus Psalm 46, wo es heißt, Gott hilft ihr früh am Morgen. Das ist zwar der Stadt Gottes gesagt, aber ich nehme das ganz persönlich. Gott hilft ihr früh am Morgen. Oder nehmen Sie Johannes 21, 4. Am Morgen aber stand Jesus am Ufer. Nach einer erfolglosen Nacht, nach einem Fischzug ohne einen Fisch, da steht Jesus am Ufer. Morgen früh, wenn Sie aufwachen, am Morgen aber stand Jesus am Ufer. Unser Anschluss an Jesus ermöglicht es uns, auch in schwierigen Tagen getrost in den Tag zu gehen. Es ist der Praktiker Jakobus, der schreibt in seinem ersten Kapitel, meine lieben Brüder, achtet es für lauter Freude, wenn ihr in mancherlei Anfechtung fallt und wisst, dass euer Glaube, wenn er bewährt ist, Geduld wirkt. Die Geduld aber soll ihr Werk tun bis ans Ende, damit ihr, Ziel wieder, vollkommen und unversehrt seid und kein Mangel an euch sei. Es sind besondere Erfahrungen der Gegenwart und des Durchtragens Gottes, die wir nur unter schwierigen Umständen machen. Vor einigen Wochen waren zwei unserer Schwestern in Ferien. Wir waren unendlich dankbar, dass wir in unserer Großfamilie von Corona und den neuen Wellen verschont waren. Dann kam der erste Anruf, hol die eine Schwester ab, die ist positiv. 3 Tage später der zweite Anruf, hol die zweite Schwester ab, die ist positiv. Wir hatten eine Schwester, die vor einer OP stand. Und ich konnte nur sagen, also Herr, jetzt trägst du die Verantwortung. Und wir haben es dankbar erlebt, dass sich kein weiterer angesteckt hat. Er trägt die Verantwortung. Das sind die besonderen Erfahrungen des Durchtragens Gottes, gerade unter schwierigen Umständen. An die Beschreibung seiner ungewöhnlichen und dramatischen Umstände, die Paulus in 2. Korinther 6 beschreibt, fügt er hinzu, als Betrübte, aber immer fröhlich. Frisch zugehen auf den Tag schwieriger Umstände, das kann man, wenn man sich von Gott ausrüsten lässt für den Tag. Da haben wir Kummer um einen lieben Menschen und sein Wort sagt uns, bring ihn her zu mir. Da stehen wir vor einer schwierigen Sitzung oder Entscheidung und lesen, Gott ist für uns ein Gott rettender Taten. Oder wir erleben Traurigkeit oder Schmerzen und richten uns auf an dem Wort, unsere Trübsal, die zeitlich und leicht ist, verschafft uns eine ewige Herrlichkeit. Oder es gibt Tage der Ausweglosigkeit und wir dürfen beten, Herr, ebne jetzt deinen Weg vor mir her. Nicht immer unbedingt meinen, ja, deinen. Es ist oft so erstaunlich, wie Gottes Wort gerade in meine heutige Situation und meine Umstände hineinspricht. Er will uns ja für unsere Umstände ausrüsten, damit wir unbeschadet durchkommen. Wir brauchen nicht bedrückt und verzagt oder stöhnend unsere Umstände betrachten, sondern erwartungsvoll und gespannt. Herr, ich bin gespannt, wie du mit der Situation jetzt fertig wirst. Ich sehe keinen Weg. David kannte die Freude, in schwierigen Umständen sich die Freude nicht rauben zu lassen. Er sagt im Psalm 4, Vers 8, du hast mir Freude ins Herz gegeben, mehr als jene haben, die viel Korn und Most haben. Die Vorräte an Korn und Most standen zu der Zeit seinem Sohn Absalom zur Verfügung. David war auf der Flucht und hatte nichts davon. Aber er betet nun nicht, ach Herr, wenn ich doch wieder dort wäre, wo ich hingehöre und hätte, was mir zusteht, dann könnte ich mich freuen. Nein, du hast mir Freude ins Herz gegeben, mehr als jene, die Überfluss besitzen. Oder das allen bekannte Wort, freuet euch in dem Herrn alle Wege. Ich habe gestern noch Habakuk 3 gelesen. Weiß nicht, ob Sie so oft im Habakuk lesen, aber ich liebe diesen kleinen Propheten ganz arg. Da heißt es in Kapitel 3, chaotische Situationen. Kein Weinstock gibt mehr Früchte, der Ölbaum hat keine Früchte, die Rinder sind aus den Ställen gerissen und dann heißt es in 3,18, aber ich will mich freuen des Herrn und fröhlich sein in Gott meinem Heil. Ich will mich freuen des Herrn und gespannt sein, wie er mich dadurch bringt. Wir kommen zum Schluss zu unserer Ausgangsstelle zurück aus dem Philipperbrief. Wir würden diese Umstände, in denen Paulus im Gefängnis lebt, absolut nicht für günstig ansehen. Aber Gott benutzte sie. Gott brauchte in dieser Zeit in Rom auch für die kaiserliche Kaserne einen Boten des Evangeliums. Der Grund, warum Paulus inhaftiert war, sprach sich schnell herum und manche Kaiserliche wurden neugierig und fanden gewiss auch zum Glauben. Denn in Philipper 4, Vers 22 lesen wir, es grüßen euch alle Heiligen, besonders aber auch die aus des Kaisers Haus. Durch seinen Gefängnisaufenthalt baute Gott für Paulus eine Brücke zur Oberschicht in Rom, hinein in des Kaisers Haus. Aber nicht nur die bisher in der Vielgötterei Lebenden in des Kaisers Haus wurden gewonnen, auch die Christenbrüder und Schwestern wurden durch das Verhalten des Paulus in ihren Umständen ermutigt, kühn und unerschrocken aufzutreten. Und das, was eigentlich als Beeinträchtigung der Missionsarbeit geplant war, musste der Ausweitung dienen. Als Paulus in Rom landete, Apostelgeschichte 28, da heißt es in Vers 31, er predigte das Reich Gottes und lehrte von dem Herrn Jesus Christus mit allem Freimut ungehindert. Das sind wahrlich höhere Gedanken. Ganz ähnlich war es einige Jahre zuvor, als die Christen von Jerusalem vertrieben wurden. Da wollte man sie auch zum Schweigen bringen. Und dann heißt es in Apostelgeschichte 8, Vers 4, die nun, welche zerstreut wurden, zogen umher und verkündigten das Evangelium. Deshalb bittet Paulus auch im Epheserbrief, der ja auch aus der Gefangenschaft in Rom geschrieben wurde, um Fürbitte, damit das gelingt. Es heißt in Epheser 6, Vers 18 bis 20, betet alle Zeit mit Bitten und Flehen im Geist und wacht dazu mit aller Beharrlichkeit im Gebet für alle Heiligen und auch für mich, dass mir das Wort gegeben werde, wenn ich meinen Mund auftue, freimütig das Geheimnis des Evangeliums zu verkündigen, dessen Bote ich bin in Ketten, dass ich mit Freimut davon rede, wie ich reden muss. Gott weiß wirklich, welche Umstände für mich und für seinen Plan mit mir am günstigsten sind. Danach richtet er unser Leben ein. Paulus nahm die Umstände aus Gottes Hand an. Er nützte diese Umstände für seinen Gott aus und stand in diesen Umständen Gott zur Verfügung. Er wusste, meine Umstände sind eigens von meinem Gott für mich vorbereitet. Er lebte darin, meine Umstände haben von Gott her ein doppeltes Ziel, mich immer wieder neu auf den rechten Weg zu bringen und mich in das Bild Jesu umzugestalten. Und gerade für aufreibende Umstände steht uns die göttliche Energiequelle zur Verfügung. Die genügt. Paulus ließ sich von Gott ausrüsten für seine Tage. Mit dieser Ausrüstung konnte er zugehen auf den Tag schwieriger Umstände. Ja, er war überzeugt davon, dass das, was Gott ihm begegnen ließ, in irgendeiner Weise sogar noch der Ausbreitung und Förderung des Evangeliums dienen musste. Selbst wenn andere es aus Neid verkündeten, er schreibt in Philipper 1,20, meine Erwartung und Hoffnung ist, dass ich in nichts zuschanden werde, sondern dass in aller Freimütigkeit wie bisher Christus hochgepriesen werde an meinem Leibe, in meinen Umständen, durch mein Leben. Oder wie er es in Epheser 1, Vers 12 sagt, dass wir etwas seien zum Lob seiner herrlichen Gnade. Unsere Umstände sind der Ackerboden, in den Gott uns sät. Und in diesem Sinn wünsche ich Ihnen viele praktische Erfahrungen mitten in Ihren Umständen. Ich möchte noch beten. Herr Jesus, danke, dass du von jedem von uns ganz persönlich seine Umstände kennst und dass nichts von ungefähr ist, sondern dass du immer zu uns hinsiehst und unsere Lage voll im Blick hast. Danke, dass du uns nicht überforderst, auch nicht unterforderst, sondern wie ein weiser Lehrmeister uns die Lektionen unserer Umstände zuerteilst, dass wir darin wachsen werden und umgestaltet in dein Bild. Danke, dass es auch in dieser Woche Praxis werden darf in meinem, in unserem Leben. Und wenn es mal daneben geht, dann hast du neue Gnade und hilfst uns wieder aufzustehen und weiterzugehen. So geh du mit uns und segne und behüte uns mitten in unseren Umständen. Danke dafür. Amen. Und jetzt singen wir noch das Lied Du bist mein Ziel, mein Gott, 368, und dann gibt es noch die Abkündigungen. 368.
Thank you.
Und jetzt wünsche ich Ihnen einen guten Heimweg und viel Übungspraxis in Ihren Umständen.
Weitere Predigten, Vorträge und Veranstaltungen finden Sie auf unserer Homepage www.diakonissenmutterhaus-eitlingen.de.